Ich freue mich drauf, mit euch in die letzte Predigt der Serie von unserem Herzschlag im ICF Nürnberg einzutauchen. Und Leon, wenn ihr mir noch mein Predigtpult herstellen könntest, wäre das großartig. Die letzten Wochen haben wir, vielen Dank, haben wir darüber gesprochen, was uns denn im Herzen brennt, wofür unser Herz brennt, hier in dieser Gemeinde, uns als Pastoren, was uns beschäftigt. Und ein Aspekt war, dass wir ein Herz haben für die Gegenwart Gottes. Darüber haben wir Anfang September gepreacht. Und dann einfach diese Sehnsucht, dass Gott in unserer Mitte präsent und erfahrbar ist. Unser Herz für Anbetung, wenn wir zusammenkommen, dass unser Ausdruck von Anbetung Gott gefällt. Unser Herz für Verbundenheit, dass die Gemeinde ein Ort ist der Heilung und der Verbundenheit für uns Menschen, weil wir das brauchen. Und heute geht es mir darum zu teilen, unser Herz für sein Haus, für das Haus, für die Wohnung Gottes. Und du kannst mal ganz kurz reflektieren, weil ich möchte in diesem Kontext, da kann man ja ewig viel überreden, aber auf diesen Aspekt der Schönheit heute eingehen. Und denk mal kurz nach, dein Zuhause, lass mal so dein Zuhause vor deinem inneren Auge vorbeifliegen, der Eingang und dann die Küche und dann irgendwie das Wohnzimmer oder die Kinderzimmer, Schlafzimmer, was auch immer. Und ich glaube, wir kennen alle dieses Bestreben, dass unser Wohnort, unser Haus, unsere Wohnung schön ist. Dass wir es schön herrichten, weil wenn etwas schön ist, dann fühlen wir uns auch wohl. Gestern waren wir bei Freunden eingeladen, die Miri hat Geburtstag gefeiert, die Miri Lange, und es war Happy Birthday übrigens. Wir sind ja dann schon vor Mitternacht gegangen, aber deswegen Happy Birthday, schön, dass du da bist. Und man kommt da rein und es war schön. Es war schön vorbereitet, schön dekoriert, mit viel Blick zum Detail, das Licht hat gepasst, der Wein war gut temperiert, der Käse war vorbereitet. Es war einfach, man hat gemerkt, wow, da hat sich jemand Mühe gemacht. Schönheit kostet Mühe, Schönheit kostet Aufwand, Schönheit kostet auch Geld, und Schönheit ist etwas, wonach wir streben. Wenn du ein schönes Zuhause hast oder bei Freunden eingeladen bist und sie machen es schön, dann gehst du da gerne hin, dann fühlst du dich wohl, du fühlst dich sogar gewertschätzt. Wow, all diesen Aufwand haben die für uns gemacht, da gehe ich gerne hin, da komme ich auch gerne wieder. Also Schönheit und das Bestreben nach Schönheit ist irgendwie in unserem Alltag, eigentlich in unserem Wesen tief verankert. Ich glaube, dieser Genuss oder dieses Wohlfühlen, dieses Streben nach Schönheit ist nicht etwas, was die Evolution uns mitgegeben hat, sondern was Gott, der Schöpfer, selbst in uns hineingelegt hat, weil es seinem Wesen auch entspricht. Und auf diesen Aspekt möchte ich eingehen, dieses Wesensmerkmal der Schönheit Gottes. Und ich möchte mit euch in die Situation gehen, wo Gott Mose den Auftrag gibt, die Stiftshütte zu errichten. Dieses Zelt der Begegnung, was dann später auch ein Vorbild war für den Tempel. Und wir sehen aber als allererstes die Motivation, warum Gott diesen Auftrag überhaupt dem Mose gibt. In 2. Mose 25, Vers 8 sagt er, und sie, also die Israeliten, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. In der Neuen Leben-Übersetzung ist das Wort Einrichtung. Also von der Wohnung und von der Einrichtung meiner Wohnung. Und es soll meine Wohnung sein, damit ich in der Mitte von meinem Volk sein kann. Damit ich wohnen kann. Damit ich präsent bin. Und ich glaube, die Israeliten haben das damals gar nicht fassen können, was es bedeutet, dass zum einen sie ein auserwähltes Volk sind und dass der Schöpfer des Universums sich danach sehnt, bei ihnen zu wohnen, bei ihnen zu sein. Und im Vers 22, da wird diese Absicht Gottes nochmal ein bisschen intensiviert, weil Gott ist ja, wir haben ja auch darüber gehört und geredet, Gott ist ja präsent in der Schöpfung überall, kann man Gott erkennen und erfahren. Aber es geht Gott um einen Ort, um einen ganz besonderen Ort der Begegnung. Er sagt, er gibt dann Mose die Anweisungen von der Bundeslade, wie die gebaut werden soll, und sagt, dort, in der Mitte von diesen Cherubin, dort will ich dir begegnen. Das heißt, ich will nicht einfach nur präsent, so omnipräsent sein, sondern ich will dir begegnen und mit dir reden, von dem Gnadenstuhl aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist zwischen den beiden Cherubin und alles, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Und wenn ihr diesen Text mal lest und mich fasziniert es, wie detaillierte Anweisungen Gott gibt. Also Mose ist ja 40 Tage auf dem Berg Sinai, 40 Tage mit Gott, 1:1. Und dort gibt Gott ihm alle Anweisungen, zum einen für das Leben, für die Gebote, die Gesetze, die Leben ermöglichen und fördern, für das Zusammenleben und was es auch bedeutet, im Bund mit Gott zu leben. Und dann aber auch sehr detaillierte Anweisungen für diesen Wohnort Gottes. Gott hat nicht einfach gesagt, hey Mose, bau mir ein Zelt. Du kannst es, du schaffst es, du bist motiviert, wird schon gut werden. Ich gucke dann mal vorbei. Sondern er hat sehr detaillierte Vorstellungen. Und natürlich ist vieles davon, auch sind prophetische Zeichen auf das Neue Testament, aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber lass uns mal angucken, wie detailverliebt Gott ist und dementsprechend Mose Anweisungen gibt. Zum Beispiel im Vers 31, fertige einen Leuchter aus reinem getriebenen Gold an. Der ganze Leuchter, sein Fuß, sein Schaft, seine Kelche, Knospen und Blütenblätter soll aus einem Stück gearbeitet werden. Jeder Arm soll mit 3 Kelchen verziert sein, die wie die Knospen und Blüten des Mandelbaums aussehen. Ich weiß nicht, was Gott mit Mandelbäumen hat, aber irgendwie findet er die cool. Der Schaft des Leuchters soll mit 4 mandelblütig-förmigen Kelchen geschmückt sein, vollständig mit Knospen und Blütenblättern und so weiter. Also Gott ist da sehr, sehr picky, sehr anspruchsvoll. Und das finde ich interessant, weil die Frage ist, warum? Und was es dafür braucht, im Vers 26 lesen wir, im Kapitel 26, das Heiligtum, dann auch diese Tuchbahnen, da sollst du so 10 Tuchbahnen herstellen, aus feinen Leinen und violetten, purpur, karmesinfarbenen Garn sollst du sie weben, die Bahnen sollen mit Cherubbildern verziert sein. Also nicht einfach häng halt so einen schwarzen Moltonstoff hin und passt, sondern der soll verziert sein. Im Englischen finde ich auch die Übersetzung cool, da heißt es, with cherubim woven into by a skilled worker, also von einem handwerklich begabten, talentierten Arbeiter soll das gemacht werden. Also Gott ist es anscheinend wichtig, dass sein Haus, seine Wohnung, der Ort, wo er dem Mose und dem Volk begegnen möchte, dass der schön ist, dass der kunstvoll ist. Und dass es hier kunstbegabte Menschen gibt, die diesen Ort kreieren sollen, nach seinem Plan. Und im Vers 31, da spricht Gott eben über diese Künstler. Im Kapitel 31, der Herr sprach weiter zu Mose. Und ich habe Bezalel, den Sohn Uris und den Enkel Hurs vom Stamm Juda auserwählt. Also Gott sagt, hey, den habe ich auserwählt, den will ich haben. Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit und Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen, Gegenstände aus Gold, Silber, Bronze zu schaffen, Edelsteine zu schleifen und einzufassen und Holz zu schnitzen. Außerdem habe ich alle künstlerisch Veranlagten begabt, sodass sie all diese Dinge anfertigen können, die ich dir aufgetragen habe. Also eine sehr breite Auswahl. Und auch hier sehr schön im Englischen, Vers 4 in der neuen New International Version, to make artistic design, also künstlerisches Design zu entwerfen in Gold, Silber und Bronze. I have given ability to all the skilled workers. Also Gott hat eine Vorstellung davon, wie sein Wohnort sein soll. Und er hat Menschen übernatürlich mit seinem Heiligen Geist begabt und befähigt für diese Arbeiten, handwerklich künstlerische Tätigkeiten auszuführen. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, ja gut, aber das war ja Altes Testament und im Neuen Testament geht es ja nicht darum, Gebäude zu bauen, sondern Herzen, der Tempel des Neuen Testaments sind ja die Herzen der Menschen, das ist richtig. Aber dennoch war, wenn wir sagen, es ist eine Offenbarung des Wesens Gottes, der Art Gottes. Gott ändert sich ja nicht, er ist immer noch der Gleiche. Und ich glaube, wenn ihm damals äußere Schönheit und der Ausdruck, der künstlerische Ausdruck von Schönheit wichtig war, ist es ihm heute auch noch. Warum ist es so? Ich erinnere mich noch, das ist mir so eindrücklich, hat sich das eingeprägt in meine Erfahrung. Und zwar, als ich das allererste Mal in Sharm el-Sheikh war, am Roten Meer, da hatte ich eigentlich keinen Bock auf Schnorcheln, weil ich habe noch nie geschnorchelt. Und dachte, ja gut, also da gibt es halt ein paar Fische und ja, also habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ne? Und ein paar Tage lang war ich gar nicht schnorcheln, weil es mich einfach nicht interessiert hat und ich das irgendwie langweilig fand. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja gut, jetzt bist du schon da, jetzt kannst du auch mal schnorcheln gehen, ist ja eigentlich dumm, wenn du das nicht machst. Okay, gehe ich einmal schnorcheln, habe mir eine Brille geholt. Und ich weiß noch diesen Moment, wo ich zum ersten Mal ins Wasser tauche an einem Riff in Sharm el-Sheikh. Und ich war einfach nur fasziniert. Ich habe gedacht, hey krass, ich wusste gar nicht, was ich hier verpasst habe. Diese Schönheit, ich bin da eingetaucht in eine Welt der Vielfalt, der Farben, der Formen, der Lebewesen. Ich habe das noch nie so gesehen, in direkter Nähe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin mittendrin. Und ich habe einfach nur staunen müssen. Und es war, ich habe mich so überführt gefühlt, dass ich das nicht, gar nicht mich dafür interessiert habe vorher. Ich habe gedacht, hey, wie dumm kann man denn sein? Es tut mir leid für diese Ignoranz. Und ich war einfach überwältigt von der Schönheit dieser Schöpfung. Und der Punkt ist, der Schönheit ist eigentlich, ich sage jetzt mal das ein bisschen provokant, relativ nutzlos, funktional gedacht. Schönheit hat keine wirkliche Funktion. Und das ist ja gerade das Faszinierende an Schönheit, dass sie eben nicht funktional ist. Und deswegen etwas ganz anderes ausdrückt, als es muss halt funktionieren. Ich meine, Gott hätte ja auch sagen können, pass auf, ich mache eine Frucht, in diese Frucht presse ich alle Vitamine rein, die es gibt und ich mache ein Gemüsestück und da presse ich alles rein, was es gibt und es reicht. Oder ich mache einen Fisch, damit die Nahrungskette funktioniert, passt. Schönheit hat keinen Nutzen in dem Sinne, wenn man es funktional betrachtet. Und das ist irgendwie faszinierend. Gott erfreut sich an Schönheit. Er erfreut sich an Kreativität. Er erfreut sich an Vielfalt. Das kommt dadurch zum Ausdruck, wie er ist, wie sein Wesen ist. Gott ist eben nicht nur funktional, effizient. Schönheit ist komplett ineffizient. Aber es ist schön. Und es hat einen Wert. Im Psalm 96 heißt es, Majestät und Pracht gehen von ihm aus. Seine Stärke und seine Schönheit erfüllen den Tempel. Der Tempel als der Ort, wo Menschen Gott anbeten, wo sie ihre Opfer bringen, wo sie Versöhnung mit Gott erleben, wo die Präsenz Gottes da ist, ist ein Ort, der durchdrungen ist von seiner Schönheit. Ich möchte einen kurzen Exkurs mit euch wagen. Ich habe ja die letzten Wochen auch viel in dem Buch von Johannes Hadel gelesen über Eden Culture. Und es ist ein Kapitel, was mich sehr bewegt hat und sehr getroffen hat, weil ich habe immer gedacht, ja, ich bin nicht so der Schönheitstyp. Also außer, dass meine Frau wunderschön ist, das war das Einzige, was ich sehen konnte. Aber ansonsten habe ich nicht so den Bezug zu Optik und Farben und Formen und so. Ich habe gedacht, ja, das können andere, aber ich irgendwie nicht. Und ich habe dieses Kapitel gelesen und die ganzen, ich meine, Johannes Hart ist ja super philosophisch und tief und mega, da kann man immer nur häppchenweise das essen, also verdauen vom Kopf her. Aber es hat mich schon sehr, es hat meinen Horizont wirklich geweitet. Zum einen diese ganzen Dinge von Schönheit und Verbundenheit. Ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass wir gerade in Lebenssituationen, wo wir Verbundenheit feiern, wie zum Beispiel die Hochzeit gestern vom Samuel Höfig, ja, Vreni haben geheiratet, juhu. Und natürlich, so eine Hochzeit machst du schön. Du feierst die Verbundenheit. Oder so einen Geburtstag, du lädst Freunde ein und du machst es schön, weil du die Verbundenheit feierst und zum Ausdruck bringst. Und Schönheit als ein Ort, den ich nicht verlassen möchte, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne bin. Und etwas, was wir schön finden, dem geben wir auch Wert. Etwas Schönes wirfst du nicht einfach so weg, weil es für dich Wert hat. Und diesen Wert möchtest du erhalten, diesen Wert möchtest du schützen. Deswegen ist es intuitiv, sind wir erschüttert über die Situation, wenn du an einem wunderschönen Strand spazieren gehst und dann einfach der voller Plastikmüll ist. Das trifft unsere Seele. Oder wenn wir im Wald spazieren gehen, wunderschön und dann liegt da Müll im Wald, Plastik oder irgendwas. Da denkst du ja, hey, wie kann man so respektlos mit der Schöpfung umgehen? Es widerstrebt uns, weil etwas Schönes wir wertschätzen und bewahren und schützen. Es ist schützenswert. Und auch dieser Zusammenhang von eben, wie es der Hartl bringt, ist ein bisschen philosophisch, aber irgendwie interessant, das Wahre, das Gute und das Schöne, die untrennbar verbunden sind und ein Ausdruck des Göttlichen sind. Und ich finde, da ist was dran. Oder auch verschiedene Physiker und Wissenschaftler, die eben durch Mathematik und durch Physik eigentlich Schönheit entdecken und die sagen, ja, durch Schönheit erkennen wir Wahrheit. Das hat mich sehr getroffen, sehr berührt, dieser Satz. Wahrheit wird durch Schönheit erkannt oder kann durch Schönheit erkannt werden. Wahrheit strahlt durch Schönheit. Und wir sind häufig so effizienzgetrieben, dass wir Schönheit verzweckmäßigen, entweder um mehr Profit zu machen, um uns darzustellen, um Aufmerksamkeit auf uns zu lenken oder um uns selbst irgendwie was Schönes zu geben. Aber im Mittelpunkt stehen wir selbst. Und daraus kommt eine falsche Art Schönheit. Und auch wenn es so Konsum- und Profitgetrieben ist, dann verpassen wir, dann berauben wir der Schönheit ihrem eigentlichen Wert. Weil nur das Echte Strahlkraft hat. Die Rose ist nicht schön, um Menschen zu beeindrucken, sondern sie ist einfach schön, weil sie schön ist. Die Rose hat keinen Nutzen von ihrer Schönheit. Sie ist es einfach. Sie stellt es einfach dar. Und was wir Menschen häufig machen mit dieser ganzen billigen Fake-Schönheit, dieser Kitsch. Kitsch ist etwas, was auf den ersten Blick schön versucht auszusehen, aber du spürst sehr schnell, es ist eigentlich billig und eigentlich fake und kitschig und das hat irgendwie keinen Wert. Und du benutzt es kurz und dann wirfst du es weg. Das ist eigentlich Fake Beauty, falsche Schönheit. Und jeder von uns weiß, oh, das ist so, das will ich eigentlich gar nicht. Und dieses Fake Beauty führt dann genau zu dieser Wegwerfkultur, weil es komplett ersetzbar ist, weil es billig ist und ersetzbar ist und schnelllebig ist. Klammer auf, leider übertragen wir das auch häufig auf den ganzen Bereich von Sexualität und Erotik. Dass es auch zu einer Fake Beauty und fast zu einer Art Wegwerfkultur geworden ist, wenn Schönheit auch in dem Bereich verdinglicht wird, verzweckmäßigt wird. Aber es ist ein anderes Thema. Das zeigt, dass wir uns von dieser schöpferischen Wesensart Gottes entfernt haben und etwas Falsches erschaffen. Schönheit an sich kommt nicht mit einem Eigennutz daher, sondern Schönheit ist ein Ausdruck, echte Schönheit ist ein Ausdruck eines göttlichen Wesens. Also es lohnt sich darüber mal, sich Gedanken zu machen. Zurück zu der Situation von dem Haus Gottes. Gott war es wichtig, dass sein Haus schön ist. Er hat so viele detaillierte Anweisungen gegeben und es hat was gekostet und es war aufwendig und es hat begabte, befähigte Menschen gebraucht, die Material geben. Ich habe mir gedacht, hey, wo haben die das alles hergehabt? Die haben Skills gehabt und es hat Zeit gebraucht. Schönheit ist aufwendig. Schönheit kostet. Schönheit braucht etwas. Und ich finde es schön, wie Gott so diese Menschen beschreibt. Also zum einen das Volk Israel, sie bringen dann Gold und Silber und Bronze und purpurne Stoffe und Widderfelle und Öl für die Leuchter. Also sie bringen all das und ich glaube, die waren so begeistert. Boah, krass, wir können jetzt dieses Haus bauen. Gott möchte hier bei uns sein. Jahwe möchte bei uns sein und alle haben gegeben. Und bis die Handwerker gesagt haben, hey, Moses sagt den Leuten, die sollen nichts mehr geben. Es reicht, wir haben genug, wir haben Fülle, Überfluss, so viel brauchen wir gar nicht. Und da haben sie aufgehört. Und die Leute waren motiviert, weil sie gedacht haben, wir können hier etwas kreieren, was dem Schöpfer dieser Welt taugt, worüber er sich erfreut, was ihn berührt und was uns ermöglicht, ihm zu begegnen. Und dieser Bezalel, im Kapitel 36 lesen wir das nochmal, der Bezalel und die anderen Kunsthandwerker, denen der Herr Weisheit und Verstand gegeben hat, werden das Zelt Gottes genauso bauen und einrichten, wie der Herr es befohlen hat. Also beauftragte Mose, Bezalel und Oliab und die anderen Kunsthandwerker, denen der Herr besondere Fähigkeiten verliehen hatte und die gerne mitarbeiten wollten, diese Arbeit zu beginnen. Ich glaube, die waren richtig motiviert. Und ich habe mir gedacht, ja, was machen wir heute? Also wir bauen ja keine Widerfälle und Turbanen und so Zeugs da und so, aber was machen wir? Und wodurch können wir dieses Haus Gottes schön machen? Und ich möchte euch heute eine Person vorstellen und ich sehe über seinem Leben, wir kennen uns schon lange, die meisten von euch ihn auch, und über seinem Leben sehe ich genau so eine Befähigung und eine Herzenshaltung, etwas schön zu machen. Vielleicht nicht mit Form und Farbe, aber mit anderen Instrumenten. Lass uns doch mal den Bezalel Bayer hier auf der Bühne willkommen heißen. André, nimm uns mit hier rein. Sorry, dass ich dich Bezalel nenne, aber du trägst für mich etwas schon seit vielen Jahren einen, da ist etwas Inneres in dir. Ich weiß nicht, ob du Bilder malst, aber die Kunst, die Musik, du bist Profimusiker, bist und warst und hast Bandprojekte gemacht, auch hier im ICF und du hast ein Herz für Kreativität, für Schönheit auf deine Art. Erzähl uns doch, was ist deine Art Schönheit? Wie drückst du das aus? Warum ist es dir wichtig?
Das ist schon eine sehr, sehr steile Rampe, die du da gebaut hast. No pressure. Aber danke für die wertschätzenden Worte. Ich weiß es zu schätzen. Das ist so schwierig, kurz zu fassen, finde ich. Also, weil wir alle finden Dinge schön. Ich finde Musik schön und ich habe, glaube ich, da was gefunden, wo ich einigermaßen es auch schaffe, mich da drin auszudrücken. Also manch anderer macht das mit, ne, mit Kupfer und Bronze, ich mache das mit Kompressoren und Hallräumen. Wenn ich Musik produziere, ich liebe es, mich da in die Details reinzufuchsen und was da für schöne Sachen entstehen können, jetzt, wenn ich es auf die Musik beziehe. Und ich liebe es auch, Musik zu hören, in der ich solche Details entdecke und merke, dass sich jemand richtig Mühe gegeben. Das ist nicht hingerotzt, das ist jetzt nicht Kitsch, nanunana, weil ich Profit machen will, sondern es ist schön. Und da ist, da geht mir das Herz auf.
Und dann bist du ja auch jemand, der nachts nicht aufhören kann, wenn du so ein Tunnel bist, ja, dann bist du in einem Projekt drin und du kannst nicht schlafen gehen, bis es irgendwie passt. Ja, und wie gehst du mit dieser Spannung um? Also was motiviert dich genau dann? Wie ist das für dich eine Art Anbetung oder Worship Gott gegenüber, diese Kunst, die du kreierst?
Ja, das ist schwierig. Also die Spannung, finde ich, besteht darin, dass man schon irgendwie eine gewisse Disziplin haben muss, dass man irgendwann schlafen geht so, und dass man halt ein geordnetes Leben führt. Aber an sich ist das was, das macht mir super Spaß. Das ist wie, wenn... Ja, der eine oder andere hier, weiß ich nicht, abends noch PlayStation spielt oder sich eine Serie anguckt, macht mir das unfassbar Spaß, das auch einfach, ja, zu machen, Dinge zu gestalten, so Musik zu gestalten. Das ist, ja, ich schaue nicht auf die Uhr, das passiert einfach und dann so, oh, schon 3, ich muss ins Bett.
Und du bist auch nicht der, der dann sagt, wow, ich möchte, dass es alle sehen und mich alle loben dafür. Also das meiste von diesen Details, du sagst immer, wenn alle bei 80% aufhören, dann fängst du erst an, motiviert zu werden. Ne? Dieses Pareto, die letzten 20%, die wahrscheinlich nie jemand checkt, so wirklich, die nicht dein Verständnis haben. Aber du machst es trotzdem, es ist ja nicht effektiv oder funktional, es ist was anderes. Es könnte auch einfacher gehen, die meisten checken sowieso nicht.
Ist richtig, aber ich glaube, also in Schönheit ist auch was verborgen, was ich irgendwie mit Echtheit und mit Authentizität in Verbindung bringe, weil ich glaube, das kennen wir und merken wir auch alle, wenn wir ein Konzert besuchen oder wenn wir irgendwas Kitschiges sehen, wo wir merken, nee, das ist einfach jetzt nur, weil jemand vielleicht, also das kaufe ich der Person nicht ab, dass es ihr um die Sache selber ging. Das kennen wir bestimmt alle in irgendeiner Art und Weise. Bei Musik, finde ich, ist es so, wenn man so merkt, das ist irgendwie, keine Ahnung, so kaufe ich der Person nicht ab. Aber man merkt, wenn es echt ist und das ist was, das ist mir wichtig. Dadurch glaube ich auch, wenn wir es jetzt auf Kirche beziehen, dann werden Dinge auch relevant. Also wenn ich jetzt nicht einfach ein Werkzeug nur benutze, damit es halt irgendwie hier funktioniert, sondern wenn ich aus meinem Herzen ehrlich dankbar was zu sagen habe, dann ist es mir das auch wert, das auch in die Details zu bringen, dass es rüberkommt. Also nicht, ne, wie du sagst, damit nicht für den Applaus, sondern am Ende bin ich einfach, ich bin so gesegnet und ich bin so dankbar. Zum Beispiel ja, das sagt sich so leicht, ne? Aber zum Beispiel dieses Karfreitagsprojekt hat gar nicht angefangen für die Bühne, sondern das war in den 2 Jahren davor saß ich einfach bei mir im Wohnzimmer, weil ich selber das so empfunden habe, ich will dem Ausdruck geben und habe das für mich komplett alleine gemacht. Habe einfach, und so kam das dann irgendwann, dass ich gemerkt habe, boah, ja, das ist irgendwie, mich berührt das selber total. Und ich habe gemerkt, das hat was in meiner Beziehung mit Gott gemacht. Und ich glaube, es hat ihm gefallen. Und dadurch kam das dann ja überhaupt erst ans Licht, dass wir überlegt haben, das dann auch als Projekt hier zu machen. So.
Aber es kostet immer einen gewissen Aufwand. Dein Papa hat ja gesagt, irgendwie mach's gescheit oder irgendwie sowas.
Ja, was das habe ich, vorher gesagt. Ne, ja, das ist schon was mein Papa war kein sehr künstlerischer Mann, sondern der war sehr pragmatisch. Das war ein Handwerker, ein Macher. Und er hat gesagt, wenn eine Sache wert ist, dass man sie tut, dann ist es auch wert, dass man sie richtig tut. Das hat mich geprägt und dem stimme ich auch zu und habe irgendwie, ne, ein bisschen Fokus, was tue ich, aber wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Und das ist schon was, wo ich merke, da steckt auch Ehrerbietung, Anbetung drin. Wenn ich eine Sache für Gott mache, für sein Reich, dann will ich sie auch richtig machen. Dann will ich, dass es schön ist, dass es relevant ist, dass, ne, habe ich vorhin in der Geschichte, ich will jetzt sie nicht komplett wieder erzählen, aber wie Josua, nachdem das Volk ins gelobte Land einzieht, den Altar baut. Ich liebe diese Geschichte, wenn das Volk Israel ist eingezogen ins gelobte Land und dann sind so kleine Wunder passiert, wie zum Beispiel, dass Gott mal wieder nicht das Meer, sondern den Jordan geteilt hat und das ganze Volk dann trockenen Fußes durch den Jordan ziehen konnte. Und da haben die waren mega fasziniert davon und haben sich Steine aus dem Flussbett mitgenommen. Und Josua hat dann gesagt, jetzt mit diesen Steinen bauen wir einen Altar. Und den bauen wir, damit die Generation nachhaut, damit unsere Kinder, wenn die sagen, hey, was sollen die Steine da, können wir ihnen sagen, der Herr, unser Gott, hat uns durch dieses Flussbett geführt. Er hat uns in dieses Land geführt. Er hat Großes für uns getan. Und so haben sie was hinterlassen, was auf das gezeigt hat, was Gott gemacht hat. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist mir ein Riesenbedürfnis irgendwie, dass die Dinge, die wir machen, wenn wir uns kreativ austoben hier als Kirche, wenn wir Musik machen, wenn wir Designs machen, wenn wir Videos machen, wenn wir Bible Art Journaling, großartig, wenn wir solche Sachen machen, dass das eine Relevanz bekommt.
Und es ist eben ein Aufwand. Und
voll.
Es hinterlässt aber etwas, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Ne? Es kostet immer etwas. Aber wenn es etwas Werthaltiges ist, dann überdauert es auch. Ne? Deswegen gehen wir in Kirchengebäude rein, die vielleicht schon vor Jahrhunderten gebaut wurden, und es ist aber immer noch etwas da, eine Message an die nächste Generation. Und diese Möglichkeit haben wir auch. Und deswegen versuchen wir auch hier in der Kirche Schönheit, Dinge schön zu machen und etwas zu hinterlassen, was auf Jesus hinweist. Und dafür finde ich, dieses Mandat trägst du in dir. Und das finde ich großartig und ist eine große Inspiration.
Ich liebe diese Predigt heute total. Das spricht mir so aus dem Herzen und ins Herz rein. Es begeistert mich total. Und ich will noch eine Sache hinzufügen. Ich glaube, das wirkt jetzt so, ich werde hier so rausgestellt. Ich glaube wirklich, dass auch so ist, wie du sagst, wir alle haben das in uns als von Gott geschaffene Wesen, als vom Schöpfer gemachte Geschöpfe, die dazu berufen sind, zu bebauen und zu bewahren. Zu bebauen, das ist auch was Gestaltendes. Und das heißt, wir sind in seinem Bild gemacht. Deswegen glaube ich, ist was tief Göttliches in uns, was Dinge kreieren möchte. Und ich glaube, dass wie wir das hier empfinden, in dieser kurzen Zeit auf Erden, dass das nur ein kleiner Abglanz ist von dem, was kommen wird. Und das ist was, dieser Gedanke fasziniert mich wahnsinnig. Also das ist, und es schlummert in uns allen. Und auf irgendeine Art und Weise kann das raus. Und ich will dann nur motivieren, zu entdecken, auf welche Art und Weise das raus kann in deinem Leben. Es ist echt, es ist wunderbar.
Sehr cool. Vielen Dank. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, dass ich dich Bezahle genannt habe. Aber vielen Dank für dein Herz. Danke, André. Was wir in diesem Wesen Gottes erkennen und durch Schönheit zum Ausdruck kommt, sind zwei Eigenschaften, die auch für uns notwendig sind. Das eine ist Exzellenz und das andere ist Großzügigkeit. Und darüber möchte ich kurz was sagen, weil Exzellenz ist etwas anderes als Perfektionismus. Perfektionismus ist ein Joch, das auf deiner Schulter drückt und dich versklavt und dir eigentlich die Freude an dem raubt, weil es nie gut genug ist. Es kann immer noch besser werden. Und du kannst dich gar nicht freuen, du kannst gar nicht zufrieden sein, wenn du unter diesem Joch der Perfektion, diesem Anspruch, es muss vollkommen sein. Und wir werden hier niemals Vollkommenheit erleben. Deswegen lass uns das Joch der Perfektion, des Perfektionismus brechen, aber lass uns mit einem Halt und mit einem Geist der Exzellenz Dinge tun. Und Exzellenz bedeutet eben, mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit den Skills und mit der Zeit, die ich habe, gebe ich mein Bestes. Ich mache es nicht halbherzig, so nach dem Motto, passt schon, sieht ja eh niemand, ist ja nicht so wichtig, macht eh keinen großen Unterschied, sondern ich möchte es schön machen. Egal, ob ich den Applaus bekomme dafür, fand ich super, André, wie du es gesagt hast. Egal, ob ich davon Profit schlage, ob es mir einen Nutzen bringt, weil Schönheit darf nicht verzweckmäßigt werden. Sonst beraubst du der Schönheit ihren Wert, wenn es am Ende dir selbst dient. Dem Applaus, der Anerkennung, der Ehre, dem Profit. Dann kannst du es auch gleich lassen. Sondern Exzellenz heißt, ich gebe mein Bestes, das Beste, was ich kann. Und ja, es kostet Mühe und es kostet Blut, Schweiß und Tränen und Aufwand und manchmal weniger Schlaf. Aber ich gebe mein Bestes, weil es das wert ist an sich. Egal, ob es irgendjemand sieht, Gott sieht es. Und es erfreut ihn, weil Gott freut sich über Schönheit, Kreativität und Vielfalt. Das ist auch die Haltung, die Gott uns in die Herzen gelegt hat. Im 2. Mose 23 sagt er, bringt das Beste vom Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Das Beste, nicht das, was übrig bleibt, was du nicht mehr brauchst, nachdem du alle deine Bedürfnisse selber mal irgendwie geschaut hast, dass du ja nicht zu kurz kommst, sondern das Erste und das Beste bringt es in mein Heiligtum, in mein Haus. Und da haben wir manchmal als Kirche, ich sage es mal global gesprochen, das verpasst, Gott auf diese Art zu ehren. Sondern häufig war dann so, na gut, nachdem ich für mich das Neueste und Beste gekauft habe, gebe ich das, was übrig bleibt, noch als Spende in die Gemeinde. Also ich habe mir einen neuen Mega-Flatscreen gekauft, tollste Auflösung. Und den alten Flatscreen, der schon 10 Jahre alt ist, den gebe ich jetzt in die Gemeinde. Und das ist eigentlich eine ehrenlose Haltung, wenn wir mal ehrlich sind. Das, was übrig bleibt, nachdem ich mir meine Wünsche erfüllt habe, das ist dann noch gut genug für Gott. Und Gott sagt, nein, das Erste und das Beste bringt in mein Heiligtum. Das ist die Haltung von Exzellenz. Und Großzügigkeit bedeutet, ich gebe mehr als nur das Notwendige, damit es funktioniert. Damit es funktioniert, reicht das Notwendige, das Mittelmaß. Aber großzügig heißt, ich gebe mehr als das Mittelmaß, mehr als nur das Notwendige. Und es ist eine Haltung. Und häufig sind wir mit uns selbst sehr großzügig und mit anderen oder mit dem Haus Gottes sehr geizig. Und Gott sagt, hey, er möchte hier unsere Haltung ein bisschen anpieksen und sagen, hey, Gott verdient unser Bestes. Und Großzügigkeit ist mehr als es reicht schon irgendwie. Das Minimum, damit es funktioniert. Ich glaube, Gott möchte hier uns überführen. Und es gibt Menschen, die haben Schönheit kreiert, die nur Gott gesehen hat. Und er hat sich darüber gefreut. Für mich das faszinierendste Beispiel ist Michelangelo, der in der Sixtinischen Kapelle jahrelang auf seinem Rücken diese Gewölbe gemalt hat. Unfassbare Kunst. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und auch hier in diesem Bild sieht man es, man kann es sich nicht wirklich vorstellen. Ich war leider noch nicht dort. Aber diese Sixtinische Kapelle muss faszinierend sein. Und ein Künstler, der im Detail gemalt hat, ohne dass es der Standardbesucher in dieser Kapelle wahrscheinlich jemals gesehen hat. Warum? Ich glaube, er hat es für Gott gemacht. Gott sieht es. Und dieses Bild mit der Schöpfungsszene, wo Gott Adam schafft, ist weltberühmt geworden. Aber ich habe den Eindruck, Michelangelo hat es nicht gemacht, um weltberühmt zu werden, sondern um Gott zu ehren. Und es ist der Ausdruck von Schönheit, über den Gott sich freut. Und jetzt haben wir zwei Probleme. Probleme oder Hürden bzw. Herausforderungen. Das erste ist, Schönheit kostet Geld. Und man kann zu Recht argumentieren und sagen, hey, sollten wir nicht lieber das Geld nehmen, um für die Bedürftigen und Armen zu sorgen? Was bringt das Goldverzierte, wenn wir Arme haben, mit denen wir helfen, mit dem Geld helfen können? Das ist ein sehr berechtigtes Argument. Und Gott sagt auch durch den Propheten Jesaja, er sagt, hey, ich will eure Opfer gar nicht mehr annehmen, wenn Ungerechtigkeit, wenn ihr die Witwen und Waisen unterdrückt und ausbeutet in eurem Volk. Was bringen wir dann diese Opfer und diese Tempelrituale, wenn es Ungerechtigkeit und Ausbeutung gibt? Von daher sagt er, Gerechtigkeit und für die Witwen und Waisen und Bedürftigen zu sorgen, das sei euer Gottesdienst. Und es ist sehr berechtigt zu sagen, hey, es macht keinen Sinn, äußerlich prunkvoll was zu bauen, aber hinterher, hintendran werden die Leute ausgebeutet. Und da gibt es natürlich auch in der Kirchengeschichte, das ist uns allen bewusst, hat die Kirche nicht immer alles richtig gemacht, beziehungsweise auch sehr viel falsch gemacht. Und manchmal war auch Schönheit nur ein Vorwand, um Prunk und Protz und Macht und Geltung darzustellen. Und das ist eine Challenge, in der wir stehen. Eine berechtigte Kritik. Auf der anderen Seite gibt es diesen Armutsgeist eben, wo wir sagen, nee, das ist es uns nicht wert. Also da müssen wir die gute Mitte finden. Und ich glaube, wenn eine Gemeinde eine gesunde Kultur der Großzügigkeit lebt, dann glaube ich, dass beides möglich ist. Dass eine Gemeinde oder eine Kirche die Ressourcen hat, für die Armen und Witwen und Waisen zu sorgen und aber auch für dafür das Haus Gottes schön zu machen. Das glaube ich. Und die zweite Challenge ist, ihr seht es hier, Schönheit ohne Reinheit ist fake. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du einen wunderschönen Tempel baust und dann Götzenaltäre reinstellst, dann ist es für die Katz. Oder anders gesehen, auf unser Lebenskontext, wenn du ein wunderschönes Haus hast, wunderschönes Wohnzimmer, Schlafzimmer, ganz wertvoll, das teuerste Bett und dann dein Partner fremdgeht und dich betrügt, dann ist es auch für den Arsch. Dann ist es auch scheiße. Das heißt, Reinheit und Heiligkeit ist die Grundlage dafür, dass Schönheit diesen Wert nicht verliert. Deswegen Schönheit ohne Reinheit ist auch fake. Und das ist die Challenge, in dem wir leben. Schönheit ist im Wesen Gottes. Und Schönheit braucht einen Geist der Exzellenz, eine Haltung der Exzellenz und der Großzügigkeit. Und Paulus schreibt an die Christen in Kolosser, er sagt, worin auch immer eure Arbeit besteht, sei es im Haus Gottes oder sei es im Reich Gottes in dieser Welt, an deinem Arbeitsplatz, woran immer auch deine Arbeit besteht, ob es in der Kita ist, in der Nachbarschaft, im Business, in der Schule, im Studium, was auch immer du gerade tust, tu es mit ganzer Hingabe. Gib dein Bestes, Exzellenz. Mach's nicht halbherzig, sondern mit ganzer Hingabe. Denn letztendlich dient ihr nicht Menschen und euren Vorgesetzten, sondern ihr dient dem Herrn. Und wenn das unsere Maxime wird, in allem, was wir tun, bei jeder Arbeit, die wir tun, wenn wir Dinge schön machen, wenn wir Dinge korrekt machen, egal ob wir Applaus kriegen oder nicht, Gott sieht es und es ehrt ihn. Und meistens ist natürlich das, was wir Gott bringen, ich meine niemand, ich bin jetzt kein Michelangelo. Und manchmal komme ich mir eher vor wie die Jünger, die 5 Brote und 2 Fische zu Jesus bringen, sagen, Jesus, das sind tausende von Menschen, alles, was wir haben, ist hier 5 Brote und 2 Fische, aber wenn du damit was anfangen kannst, dann nimm's. Und Jesus nimmt es. Er sagt nicht, ach komm jetzt, also ehrlich, ist das alles, kommt mal in die Gänge, macht mal hier, ist doch nicht euer Ernst. Sondern er nimmt das, was sie ihm gebracht haben und er segnet es. Und dann teilen sie es aus und das Wunder passiert. Gott nimmt das, was du ihm gibst. Und wenn das alles so vielleicht für dich sehr wenig aussieht, Gott, ich kann nicht viel, ich bin auch kein Bezalel Bayer und ich kann vielleicht nur wenig. Aber das, was du kannst, reicht aus für Jesus, um ein unglaubliches Wunder zu tun. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du hast etwas, was du Jesus bringen kannst. Aber bring es ihm in einer Haltung der Exzellenz und der Großzügigkeit. Und dann möchte Jesus das nehmen und ein Wunder daraus vollbringen. Ich wünsche mir, dass ICF Nürnberg, diese Gemeinde, diese Gemeinschaft hier, ein Ort ist der Gegenwart Gottes. Ein Ort, wo Gott gerne ist. Wo er gerne am Sonntagvormittag ist oder am Freitagabend oder am Mittwoch oder egal wann, in euren Kleingruppen, zu Hause, wenn ihr euch trefft, dass es ein Ort ist, wo Gott gerne bei euch und bei uns ist. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Was nützt eine religiöse Fassade, wenn Gott nicht da ist? Was nützt ein Gottesdienst, wenn Gott nicht da ist mit seiner Präsenz und seiner Gegenwart? Ich wünsche mir, dass hier ein Ort ist, wo Gott da ist und wir ihm begegnen und heil werden und Verbundenheit erleben. Weil wir brauchen Verbundenheit. Wir sind so zerbrochen in unserer Welt. Wir sind so zerbrochen in unserer Geschichte, in unseren Beziehungen. Wir brauchen Heilung für unser Herz. Und hier ist ein Ort der Heilung, der Verbundenheit. Gemeinde ist kein heiliger Ort, wo nur heilige Menschen sind. Gemeinde ist mehr so ein Krankenhaus, wo jeder mit seiner Gebrochenheit kommt. Und der Punkt ist aber, dass wir heil werden dürfen. Und dafür brauchen wir Gott und dafür brauchen wir einander. Deswegen wünsche ich mir, dass hier ein Ort ist der Gegenwart Gottes, ein Ort der Verbundenheit und ein Ort der Schönheit, der durch eine Haltung der Exzellenz und der Großzügigkeit gebaut wird. Die Motivation dafür ist einzig und allein Liebe. Die Liebe zu Gott, Liebe zu Menschen, zu deinem Nächsten und zu deinem Übernächsten und auch zu dir selbst. Lass uns diesen Ort kreieren. Deswegen gebt Finanzen, weil wir wollen diesen Ort kreieren, dass es schön ist. Wir wollen Menschen freisetzen, dass sie ihre Zeit hier investieren können. Wir wollen Armen und Bedürftigen begegnen und wir wollen diesen Ort schön machen. Deswegen brauchen wir Kohle, unsere Finanzen. Lass uns die geben. Was gibt es Wichtigeres? Beginne Gott zu ehren und an die erste Stelle zu setzen. Gib deine Zeit. Gib deine Skills und deine Talente, gib dein Herz. Lass uns gemeinsam diesen Ort bauen. Jeder auf seine Art. Jeder mit dem, was er hat. Jeder mit seinen 3 Broten und 5 Fischen. Oder 3 Fischen und 5 Broten. Und dann entsteht etwas Schönes. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns den Vater zu zeigen. Und ich bete, dass du unsere Herzen überführst, wo wir so entweder dem Kitsch hinterhergelaufen sind und schnelle Bedürfnisbefriedigung uns gesucht haben, aber irgendwie ist es fake. Hilf uns, echte Schönheit zu entdecken in dir, in uns und dieser Schönheit Ausdruck zu verleihen. Segne uns mit diesem Geist der Exzellenz, mit diesem Geist der Großzügigkeit, motiviert durch Liebe. Jesus, wir wollen diesen Ort kreieren. Der wird nicht perfekt sein, aber wir wollen unser Bestes geben. Wir sehnen uns danach, dass du dich hier wohlfühlst, dass du uns begegnest und mit uns redest, unser Herzen heil werden, wir Verbundenheit leben und Schönheit ausdrücken.